wahrnimmt.
Ich bin hier Anwohnerin und ich möchte sehen, wie die Gesichter von den ganzen Rechtsradikalen aussehen, damit ich weiß, vor wem ich mich in Schutz nehmen muss.
Ich habe gehört, hier gibt es Milchprodukte. Wir wollen keine Faschisten, wir wollen nicht wieder Nazis sehen im Land.
Seid gesegnet in allen Farben des Regenbogens, damit ihr bunt sein könnt und vielfältig.
Die Auflösung von einer Geschlechtszuweisung, die das ganze Leben danach bestimmen soll.
Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies Clowns Welt X. Das Format, bei dem ich mir 7 Tweets raussuche und damit Zeit auf Twitter verbringe, damit ihr es nicht tun müsst. Und wir fangen direkt mit dem ersten Tweet an, hier von Avatar Gemania. Sie teilt, oder er? Ach, was spielt das schon heutzutage für eine Rolle? Ein Clip von Weichreite. Und ich muss sagen, die Personalie, die hier zu Wort kommt, ist definitiv schon der NPC des Tages. Film ab.
Ich schäme mich dafür, deutsch zu sein, wegen der AfD.
Okay, was hat die AfD gemacht, dass sie so empfinden?
Sie sind wahnsinnig hohl und verbreiten total viel Lügen, spielen mit den Ängsten von anderen Menschen und haben nicht sehr viel aus der Geschichte gelernt.
Okay, da wurden jetzt 3 Punkte angebracht, warum sie sich dafür schämt, Deutsche zu sein. Also mutmaßlich eine deutsche Abstammung zu haben, Vorfahren in Deutschland zu haben. Sie schämt sich für diese deutsche Identität, weil es eine Partei wie die AfD gibt, die wiederum ziemlich hohl wäre. Gut, dann hat ja so ziemlich jeder Grund genug dafür, sich dafür zu schämen, Deutscher zu sein, weil jeder eine Partei finden wird, die er als hohl erachtet. Was kam danach? Sie würde mit Ängsten spielen. Auch das vor dem Hintergrund, dass hier über 3 Jahre lang Corona-Unrecht natürlich mit den Ängsten der Bevölkerung gespielt wurde, und zwar in einem Maße, was schon fast mit eliminatorischer Rhetorik einherging, Leuten hier Grundrechte weggenommen worden sind und sie nur zugestanden wurden, wenn man sich dann das von der Bundesregierung auserkorene Pharmapräparat reingepfiffen hat. Da wurde auch mit Ängsten gespielt, mit Inzidenzen, mit schön eingefärbten Karten. Da wurde uns voreinander Angst gemacht, vor dem Status der Impfung des anderen Angst gemacht. Da wurden Familien gespalten, bis in die Esszimmer am Weihnachtsabend. Jedoch möchte ich die Frau hier an der Stelle durchaus auch einmal in Schutz nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass sie so antwortet, weil sie der Meinung ist, dass es gesellschaftlich von ihr erwartet wird. Sie wird sich nicht tiefgehend mit den Ausführungen beschäftigt haben. Man könnte jetzt auch fragen, inwiefern man in Deutschland aus der Geschichte gelernt hat. Wenn wir hier vor 3 Jahren noch die Bevölkerung gespalten haben in Leute, die halt ins Restaurant dürfen und andere halt nicht. Wenn ein Staat wieder totalitäre Maßnahmen damit rechtfertigt, dass eine Bevölkerungsgruppe die andere buchstäblich in Lebensgefahr bringen würde, weil sie sich nicht hat impfen lassen. Aber nein, ich glaube nicht, dass die Dame das so durchdacht hat. Ich glaube, sie antwortet so, weil sie weiß, wenn sie das andersrum tun würde, sie das Risiko dafür erhöhen würde, private oder auch berufliche Konsequenzen dafür zu bekommen. Sie antwortet hier einfach aufgrund ihres Bauchgefühls, weil sich das richtig anfühlt. Aber über das Gefühl hinaus geht eben das nicht, was in ihr vorgeht. Und das wird auch klar, indem unser lieber Weichreiter hier nochmal nachfragt.
Okay. Was ist die größte Lüge, die bei der AfD verbreitet wird, Ihrer Meinung nach?
Und das ist halt bemerkenswert. An dieser Stelle sehen wir auch eigentlich am Mikrokosmos dieses Gesprächs, wie in großen Teilen der Gesellschaft wahrscheinlich wirklich politische Meinungen manifestiert oder untermauert sind. Diese Dame weiß, sie soll so denken, weil das gesellschaftlich von ihr erwartet wird, aber allein nach einer Nachfrage. Und mir ist bewusst, dass das hier ein Extrembeispiel ist. Der ein oder andere hätte wenigstens 2, 3 Höcke-Zitate genannt. Bernd. Aber im Grundsatz ist das, was man dann zu hören bekommt, halt in diesem Falle entweder gar nichts, was klar macht, sie hat niemals wirklich darüber nachgedacht, warum sie so denkt. Und wir alle sollten darüber nachdenken, warum wir in irgendeiner Art und Weise denken, weil wir nur dann unser Denken wirklich hinterfragen und abwägen können. Und zum anderen sind die Argumente, die einem dann entgegenkommen, eben Argumente, die 1:1 so klingen wie der Mann im Fernseher, der denen die zum Beispiel in Form irgendwelcher Satireformate mitgeteilt hat. Viele Leute laufen einfach nur auf Programmierung, laufen auf Autopilot, was das Politische angeht. Und die bittere Realität ist, das wird wahrscheinlich immer so sein.
Warum sind Sie hier?
Sie ist also hier, um sich gegen die AfD stark zu machen, konnte aber gerade in der Nachfrage noch nicht mal sagen, was die größte Lüge sein sollte. Sie weiß also, sie muss das tun, sie weiß aber nicht warum.
Okay, aber da drüben wäre ja der Protest, Sie stehen ja hier noch vor dem Protest, Sie können man ja fast als Gegenprotest hier wahrnehmen.
Ja, ich bin hier Anwohnerin und möchte sehen, wie die Gesichter von den ganzen Rechtsradikalen aussehen. Damit ich weiß, vor wem ich mich in Schutz nehmen muss. Okay. Weil ich ja als deutsche Bürgerin muss mich darum kümmern, dass ich von irgendwelchen ekelhaften Rechtsradikalen angegriffen werde.
Okay.
die sind ja gefährlich.
Und das ist krass. Jetzt muss sie hier ganz oft diese Buzzwords benutzen. Rechtsradikal, bla bla bla. Sie muss sich anschauen, wie die AfDler aussehen, vor denen sie sich in Acht nehmen muss. Hier hätte die nächste Nachfrage dann lauten sollen, okay, wie viele AfD-Funktionäre haben denn schon politische Straftaten gegen Leute ausgeübt, deren Meinung ihnen nicht gefällt oder so? Auch hier weiß sie wieder, es wird gesellschaftlich von ihr erwartet, um über jeden Zweifel erhaben zu sein, sich möglichst hart auszudrücken, um sich glaubwürdig zu distanzieren, während eine glaubwürdige Distanzierung zumindest darin bestehen würde, seine Position in irgendeiner Art und Weise ausführen zu können. Auch ihre Wortwahl spricht Bände. Sie kennt diese Leute nicht, sie kennt ihre eigenen Argumente nicht, aber trotzdem ist sie in ihrer Wortwahl bereits radikalisiert. Sie redet
von irgendwelchen ekelhaften Rechtsradikalen.
Eine Rhetorik, die unsereins im Hinblick auf das linke Lager so nicht über die Lippen kommen würde. Wir sehen hier gerade, wie das Aufwartenfenster anscheinend noch steht. Und es steht auf der Seite, solange es um diese politische Richtung oder Partei geht, ist verbal alles möglich. Egal von wem, egal zu welcher Zeit. Und hier sollte sich jeder selber die Frage stellen, von momentan welcher Seite des politischen Spektrums Eskalationsstufen obendrauf gelegt werden und von wem eben nicht. Wir dürfen nie so werden wie sie, wir müssen ausführen, um zu überzeugen. Apropos ausführen. Ausführen darf man in Berlin keine Messer mehr, zumindest nicht in der U-Bahn, da ist Waffenverbotszone und das wird mittlerweile so angekündigt.
Damit sich alle Fahrgäste wohl und sicher fühlen, ist das Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen in Berlins Bussen, Bahnen und Bahnhöfen nicht gestattet. Informationen erhalten Sie unter polizei.berlin.de und bvg.de.
Ha, damit sich die Leute sicher fühlen.
Damit sich alle Fahrgäste wohl und sicher fühlen.
Ich glaube, das hat genau gegenteiligen Effekt. Ich würde mich sicherer fühlen, würde es solche Ansagen nicht geben. Ich würde mich sicherer fühlen, würde es keine Waffenverbotszonen geben, weil die Existenz dieser, die Notwendigkeit eben dieser in den Raum stellt, auch wenn sie nichts bringen, sind sie doch ein symbolpolitisches Zeugnis davon, dass man weiß, hier läuft irgendwas schief und das halt alles ist, was man dagegen tun kann oder auch will. Pauline Voss von News schreibt dazu Folgendes und das lese ich euch mal vor. Zitat: Die Realität in Deutschland verwandelt sich immer mehr in eine Orwellsche Dystopie, in der über Teleschirme die Ideologie des Doppeldenk in die Gehirne gepflanzt werden sollen. Ich würde tatsächlich sagen, wir leben bereits in der Dystopie, weil die Zustände des gesellschaftlichen Umbaus, wie sie sich gerade in Deutschland darlegen, ebenso wie es bei einer Dystopie ist, einen gesellschaftlichen Zustand beschreibt, der sich eben nicht auf natürliche Art und Weise herbei entwickelt hat. Fluchtbewegungen nach Deutschland, wie sie in dieser Form stattgefunden haben, waren nur möglich, indem verschiedene Kettenglieder miteinander kooperiert haben und es möglich machten. Die deutsche Bevölkerung hat sich niemals frei dafür entschieden, eine Zuwanderung in dieser ungebremsten und unkontrollierten Form in ihrem Land begrüßen zu müssen. Ein Zustand, der über die Köpfe der Menschen herbeigeführt wird, ohne dass sie sich dafür entscheiden konnten, ist eine Utopie. Wenn diese Utopie dann nicht die gewünschten Ergebnisse hervorbringt, im Sinne von sie kippt ins Negative, die Verhältnisse werden dadurch prekärer und nicht besser, dann handelt es sich um eine Dystopie, in der wir in meinen Augen bereits leben. Ich zitiere mal weiter. Auf Berliner Bahnhöfen schallt es nun aus den Lautsprechern, Zitat: Damit sich alle Fahrgäste wohl und sicher fühlen, ist das Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen in Berlins Bussen, Bahnen und Bahnhöfen nicht gestattet. Das ist eine Verhöhnung der Bevölkerung und ihres Verstandes. Niemand fürchtet sich in Berlin vor Messern. Da kann ja jeder bei sich selber mal ausprobieren, in eine Küche gehen, mal so ein Küchenmesser in die Hand nehmen, mal auf seine Gefühle hören, habe ich jetzt gerade Angst. Nein, genauso wenig wie vor Gabeln und Löffeln. Ich zitiere mal weiter. Die Menschen fürchten sich vor den Männern, die bereit sind, ihre Messer zu zücken und die sich davon ganz sicher nicht durch eine Durchsage abhalten lassen. Kein einziger Mensch fühlt sich durch eine Waffenverbotszone wohl oder sicher. An den meisten deutschen Bahnhöfen kämen eine solche Worte gar nicht in den Sinn. Ganz gleich, welche Zone die Regierung ausruft. Wenn Regierungen so weit gekommen sind, dass sie ihr Territorium in Zonen aufteilen müssen, um die Kontrolle zurückzuerlangen, kann man ohnehin davon ausgehen, dass Hopfen und Malz verloren ist. Das einzige Mittel der Gegenwehr, das das massive Gefühl der Unsicherheit wenigstens ein bisschen lindern kann, ist Pfefferspray und das schlagen die Behörden den Menschen mit ihrer Waffenverbotszone aus der Hand. Ja, de facto, meine lieben Freunde. Also das Nummer 1 Selbstverteidigungsmittel, was Frauen mittlerweile in Nordrhein-Westfalen in jeder Schlüsselschale liegen haben. Bitte kein Faktencheck, Freunde. Ich habe nicht in jede Schlüsselschale Nordrhein-Westfalens geschaut. Dieses Mittel nimmt man den Leuten gerade da, wo man die Zonen gemacht hat, bei denen man solche Übergriffe für, ja, besonders wahrscheinlich hält. Wozu führt das dann eigentlich am Ende des Tages? Eben, dass gerade Frauen den öffentlichen Raum meiden werden. Zitiere weiter. Nur mit der Aufschrift zur Abwehr von Tieren ist das Spray erlaubt, obwohl keiner in Berlin Angst vor Tieren hat. Die verhalten sich nämlich viel zivilisierter als die Menschen. Aber trotzdem muss man es auf seine Abwehrwaffen draufschreiben, weil weil der Staat zu Lüge und Doppeldenk zwingt und alle bestraft, die nicht mitmachen wollen beim Lügen. Ja, harter Tweet, kleine Blackpill an der Stelle. Ich empfehle euch allen, zieht aufs Land. Wohnt nicht in Berlin. Wir gehen einen weiter. Hier haben wir tatsächlich einen Tweet vom Queroland. Und hier sehen wir tatsächlich einen mutigen Mann in einem Supermarkt, der Folgendes tut.
Ich habe gehört, hier gibt es Milchprodukte, die von den reichsten Menschen Deutschlands sind, was an sich vielleicht nur bedingt schlimm ist, aber dass der bester Freund von Alice Weidel ist und damit Faschist und eine große Gefahr darstellt, was in den USA Trump zusammen, das kann man so nicht zulassen. Deswegen müssen wir die Menschen hier Müller. Auch gleich mit passenden Frauen.
Okay, und da steht jetzt auf dieser Müllermilch ein Sticker und da steht wiederum drauf, AfD unterstützt durch Müller. Der Sticker ist braun und dann sehen wir Müller und AfD und ein Handshake. Das Ganze wird also darauf abzielen, dass Theo Müller sich mal mit Weidel getroffen hat und die sich ein bisschen unterhalten haben und so. Also genauso wie es alle möglichen anderen Parteivertreter von anderen Parteien mit irgendwelchen Firmenleuten machen. Aber hier möchte man davor warnen, diese Marke zu kaufen, weil der Chefe dieser Marke selber mit Leuten ein Gespräch führt, deren Meinung intolerante Linke eben nicht tolerieren können, weil sie intolerant sind und am liebsten nur ihre eigene Meinung hören wollen. Also abseits davon, dass das komplett lächerlich ist und nichts bringen wird, sollen wir uns aber in das hypothetische Szenario hineinversetzen, dass das was bringen würde und damit Müller massive Gewinneinbußen bekommen würde. Rein hypothetisch würden also Leute, die Aktionen wie diese damit durchziehen, tatsächlich sogar die Mitarbeiterschaft, Mitarbeiter, die einfach nur ihr Geld verdienen wollen, um ihre Familien zu ernähren, dafür bestraft, dass irgendwelchen Aktivisten die politische Meinung ihres Chefes nicht gefällt. Die Meinung, die übrigens mittlerweile ungefähr ein Viertel der Deutschen vertritt. Nicht nur ungefähr, ich habe neulich gesehen, 25% AfD und CDU gleich auf.
Wir wollen keine Faschisten, wir wollen nicht wieder Nazis hier im Land. Deswegen wollen wir weder Müller noch Müller mit, noch Weidel AfD.
Okay, wir wollen keine Faschisten. Er kann diesen Begriff wahrscheinlich nicht kriteriengeleitet auf die AfD anwenden. Er trifft auch schlichtweg nicht zu. Und ich weiß, dass es jetzt keine wissenschaftliche Herangehensweise ist, aber einfach mal ein Bild anschauen von der AfD-Spitze und das dann mit historischen Bildern von wirklichen Faschisten vergleichen. Ich bin der Meinung, dass man sich selber an der Nase herumführen muss, um wirklich zu dieser Meinung zu kommen. Das ist auch einfach nicht der Menschenschlag. Das sind zu einem großen Teil liberal-konservative, mittelalte bis Boomer, die in erster Linie erstmal einfach die Grenzen zumachen wollen und im Idealfall 2015 so weit rückgängig machen wollen, wie es möglich ist. Und hier sehen wir, dass Dreh- und Angelpunkt linker Argumentation, wenn es gegen rechts geht, allein in dem Ziehen historischer Parallelen und dem Heraufbeschwören deutscher Geschichte besteht, um den anderen in die Zustimmung moralisch zu erpressen, weil man ja sonst irgendetwas verharmlosen würde oder so. Während die wahre Verharmlosung darin besteht, als primäre, wenn nicht sogar in großen Teilen einzige Argumentationsstrategie mit diesen historischen Vergleichen zu arbeiten.
Es kann nicht sein, dass die reichen Menschen ihre Politik bestimmen. Es recht nicht, wenn sie sich dann auch noch mit den schlimmsten Faschisten zusammenfinden.
Ah, okay. Es kann nicht sein, dass die Reichen die Politik bestimmen. Diese Theorie der Machtverteilung, dass Superreiche hier die meiste Macht hätten, vollkommen veraltet und hinfällig. Die Macht liegt in der Hand der Manager. Die meisten Entscheidungen über Kapital werden nicht von dem Eigentümer des Kapitals getroffen, sondern über Managertypen. Es geht um den, der das Vermögen verwaltet und nicht um den, der das Vermögen besitzt. Und da kann man jetzt eine lange Liste derer aufführen, die dort eben Manager-Jobs übernimmt. Experten, Administratoren, Technokraten, die durch ihre Fähigkeit, komplexe Organisationen zu leiten an Einfluss gewinnen. Sie kontrollieren nicht unbedingt das Eigentum, sondern aber die Prozesse und Entscheidungen. Aber, ich mache es gerade einfach mal kurz, seine Theorie ist veraltet. Nicht jeder sieht diesen Zeitgeist. Beim Thema Zeitgeist ist mir auch ein Tweet von Anna Marinada 11 aufgefallen. Und zwar schreibt sie dazu, ich habe da so eine Vermutung, warum die Kommentarfunktion von der Stuttgarter Zeitung ausgeschaltet wurde. Und was wir dort sehen, ist laut Kommentaren tatsächlich ein Gottesdienst in der Leonardskirche in Stuttgart. Und ich würde sagen, da schauen wir doch einfach mal gemeinsam rein. Das sieht ja jetzt schon sehr vielversprechend aus.
Seid gesegnet in allen Frauen des Regenbogens, damit ihr bunt sein könnt und vielfältig und so wunderschön wie ihr geschaffen seid. Seid gesegnet mit allen Klängen der Klaviere und Orgeln und der Chöre der Engel.
Ich will nicht singen,
großer Gott. Ja, das ist dann wohl der momentane Status der Kirche, meine lieben Freunde. Habe ich schon erwähnt, dass ihr austreten solltet. Für die Leute, die das Video vielleicht nur hören, wir sehen eine Kirche geschmückt mit Progressive Pride Flags. Unter anderem dann auch mit Flaggen, die die Non-Binarität und Transidentität symbolisieren. Ja, jetzt frage ich mich an der Stelle, wo ich in der Bibel eigentlich nachlesen kann, dass ich jetzt eine Frau bin, wenn ich das sage, obwohl ich männlichen Geschlechts bin. Jetzt bin ich interessiert, wo ich in der Bibel nachlesen kann, dass man nicht binär ist, wenn man sagt, man kann sich mit beiden Labels nicht anfreunden. Jetzt bin ich interessiert, wo ich in der Bibel nachlesen kann, dass man Kindern Pubertätsblocker geben könnte und dann irgendwann später Schnippschnapp macht und man dann auf magische Art und Weise das andere Geschlecht wird und Gott das auch gut findet. Jetzt bin ich gespannt, wo ich in der Bibel lesen kann, dass es mehr als nur Mann und Frau gäbe, als die Gott uns geschaffen haben soll. Die Sache ist die folgende, Freunde. Das, was wir hier sehen, ist eine langsam aber sicher niedergehende Konfession. Ein wesentlicher Moral- und Werteprägender Bestandteil unserer Kultur, das Christentum, kann tatsächlich gar nicht anders, als in dieser Form mitzugehen. Klar geht das weniger fabulös, aber in der Tendenz sehen wir solche Entwicklungen ja in jeglichen Kirchengemeinden. Das hat zwei Gründe. Zum einen sieht die Kirche, die Schäfchen werden immer weniger, die Bänke immer leerer. Daher versucht man sich so zeitgeistlich, kleines Wortspiel, anzupassen, wie es nur gehen kann, um auch die Letzten dann irgendwie in den Bänken zu halten, womit man damit die letzten Konservativen dann auch noch aus den Bänken verscheucht, weil die keine Lust haben, sich mit politischen Symbolen und Ansprachen behelligen zu lassen. Der Sinn von Religion, und das meine ich allgemein, ist, aus dem Alltag herauszutreten in eine geistliche, zeitlose Welt. Sich verbunden zu fühlen mit denen, die dieselben Riten und Gebete schon vor tausenden Jahren gebetet haben. Das macht spirituelle Erfahrung aus. Sie besteht darin, dass man sich loslöst von der Zeit, Zuflucht findet in der Ewigkeit dieser Tradition. Und je mehr das Weltliche in diese Bereiche einzieht, desto weniger attraktiv ist dieser Ort für wirklich spirituelle Leute. Zum anderen gibt es aber noch einen weiteren Aspekt, den man ansprechen muss. Würde die Kirche tatsächlich ihre Werte vertreten, wie sie das in den 70ern oder 60er Jahren getan hätte, dann würde diese mit denselben Mitteln bekämpft wie heutzutage die AfD. Hier sehen wir also zum einen die absolute Kapitulation vor dem Zeitgeist, ein Entgegenkommen, ein hervoreilender Gehorsam, damit man eben keine Angst haben muss, bekämpft zu werden. Und am Ende des Tages verkommt damit so etwas wie dieser Gottesdienst hier, so etwas wie diese Kirche, in der der Gottesdienst stattfindet, eigentlich nur zu einem neuen Gotteshaus des Wokismus, stellt aber gleichzeitig für die wahren Wokisten eine Art goldenes Kalb dar, was man aber noch akzeptieren kann. Im Sinne von, ja, glaub mal ruhig an Gott, aber das, was er sagt, darf in keinster Art und Weise dem widersprechen, was unsere Hohepriester der Diversität von sich geben. Die Kirche selber stellt damit schon lange keine zeitlose Instanz mehr dar, sondern lediglich nur noch eine Instanz, die Leuten, gerade an diesem Beispiel sichtbar, Zuflucht gibt, die noch ein bisschen was von Gott und Jesus hören wollen, aber abseits davon vollkommen auf politischer Linie sind. Und es ist traurig, das so anzusehen, selber als jemand, der eben christlich erzogen wurde. Ich glaube aber, diese Kirche, vor allem die evangelische, wird ihren Weg nie wieder zurückfinden. Man könnte schon fast so weit gehen, dass gerade der Protestantismus eigentlich schon der Progressivismus war, und der Progressivismus selber ist eigentlich die evangelische Kirche, nur halt ohne Gott. Ich meine, visuell erfassbarer hätte man ja diese Überschneidungen nicht mehr darstellen können. Wir gehen ein weiter. Ein Tweet von Ganesha. Zitat: Dieser Transsexuelle träumt von einer Welt, in der Babys kein Geschlecht mehr zugewiesen wird. Wie wird man so? Ja, und an der Stelle sage ich schon, es wird nicht zugewiesen, es wird festgestellt, aber ich würde sagen, hören wir doch mal rein.
Ich träume immer noch von dem Tag, wo Kinder geboren werden und ihnen kein Geschlecht zugewiesen wird. Ich träume von dem Tag, wo ein Kind geboren wird, nur gefragt wird, wer die Eltern sind, diese eingetragen werden auf der Urkunde, wie der Name ist und gut ist. Das ist die einzige Trans-Erasure, die mich interessiert. Nämlich die Auflösung von einer Geschlechtszuweisung, die das ganze Leben danach bestimmen soll.
Ja, was soll man dazu sagen? Ich mache es relativ einfach und kurz. Etwas, was irgendein Arzt auf ein Stück Papier schreibt, ändert nichts an der objektiv beobachtbaren Realität, und die ist, du bist entweder ein Mädel oder ein Junge. Geschlecht wird nicht zugewiesen, es wird beobachtet und dementsprechend dann eingetragen. Dieser Eintrag selber bestimmt nicht das Leben. Das, was du bist, bestimmt dein Leben, und das, was über dich irgendwo steht, verändert nicht auf magische Art und Weise deine Realität, beziehungsweise die Realität von uns allen. Am Ende bin ich aber über die Ehrlichkeit tatsächlich positiv erstaunt. Auch hier noch einmal der letzte Satz.
Die Auflösung von einer Geschlechtszuweisung, die das ganze Leben danach bestimmen soll.
Und damit die Auflösung von Geschlecht in den Köpfen an sich. Die komplette Belanglosigkeit im Hinblick darauf, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen. Das Ganze dann unter Zwang verwirklicht mit dem Selbstbestimmungsgesetz, was uns dann ja horrende Bußgelder verspricht, wenn wir zum Beispiel gegen das sogenannte Offenbarungsverbot verstoßen. Auch das ist absolut dystopisch und Orwellsch. Und ich habe da, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ihr das anders seht, das Gefühl, dass gerade diese Richtung des Progressivismus immer und immer mehr in den Hintergrund tritt, dass die Leute tatsächlich diese Ideologie mittlerweile richtig satt haben. Und gerade die politischen Akteure in der ersten Reihe, die wir gerade besonders exponiert in den Medien sehen, eben gar nicht mehr mit diesem Thema ankommen. Ich glaube, sie wissen, dass die Gesellschaft keine Lust darauf hat, dazu gezwungen zu werden, objektive Realitäten zu leugnen. Ich glaube, sie wissen, dass sie es mit diesem Thema ein bisschen zu weit getrieben haben, weil an diesem Punkt ist ja jeder ein rechtsradikaler Transfeind, dem du ein Bild von Mann und Frau zeigst und er muss dann sagen, das ist beides dasselbe. Aber wir sollten eine Sache nicht vergessen, das Selbstbestimmungsgesetz gibt es immer noch und das gibt es noch, obwohl ein Friedrich Merz an der Macht ist. Wobei, meine lieben Freunde, seien wir ehrlich, es gibt es noch, weil ein Friedrich Merz an der Macht ist. Gut, meine lieben Freunde, das sollte der letzte Tweet für heute sein. Bitte schreibt mir Feedback in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Ich merke das nur jeden Tag immer wieder. Ich mache Twitter auf. Man könnte wahrscheinlich die ersten 10 Tweets, die ich sehe, direkt zu einem Video machen, weil Twitter in Teilen ein absoluter Fiebertraum ist. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut beim Affiliate-Link von God's Rage in der Beschreibung vorbei. Und ich würde sagen, ein bisschen Clownswelt X schadet an der Stelle nie. Und peace, Typ.
Seid gesegnet in allen Frauen des Lebens.